Zuerst möchte ich euch ein paar grüßen. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, trotzdem einige scheinen mich nicht zu kennen. Ich bin der Vater vom Rolf, komme aus der Agape-Gemeinde. Wir sind vor einem Jahr etwa hierher gezogen zu unseren Kindern, damit wir hier unseren Lebensabend verbringen. Ja, ich habe heute ein besonderes Thema. Und zwar die Freiheit, die wir in Christus haben. Wir sind berufen zur Freiheit. Freiheit ist ein Begriff, den kennt jeder. Da werden Kriege geführt, Revolutionen entstehen, alles wegen der Freiheit. Jeder will frei sein. Alle wollen frei sein von allem, was sie irgendwie einschränkt, was sie bedrängt, was sie belästigt, frei von Vorschriften, frei von Gesetzen und Zwängen, frei von Anordnung, ja, frei von Schwachheit, frei von Krankheit, frei von Schmerzen und jeder Art Behinderungen. Keiner will, dass irgendjemand ihm reinredet. Wir wollen frei sein, um jederzeit alles tun zu können, wozu wir gerade Lust haben. Das nennen wir Freiheit. Aber ihr werdet sehen, so funktioniert Freiheit nicht. Ich will euch sagen, auch Gott will unsere Freiheit. Gott hat uns sogar zur Freiheit berufen, geschaffen und bestimmt. Wir sind speziell angelegt und kreiert und konzipiert für Gottes Freiheit. Habt ihr das gewusst? Aber das ist eine andere Freiheit, als wir uns das meist so wünschen und vorstellen. Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Und wir wollen sehen, was das für eine Freiheit denn ist. Aber mich hat es doch stutzig gemacht, obwohl wir Freiheit wollen und obwohl Gott Freiheit will, in der Praxis zwingen uns Umstände und Menschen Dinge auf, die wir nicht wollen. Wir sind nicht frei. Umstände und Menschen bestimmen über uns. Sie beeinflussen uns, sie bevormunden uns, sie unterdrücken und behindern uns, sie belasten uns, bedrängen uns, beeinträchtigen uns, blockieren uns. Ist das Freiheit? So sieht die Praxis aus. Aber auch eigene Fehler machen uns unfrei. Zum Beispiel Schulden. Ebenso haben wir es mit angeborenen Handicaps und Behinderungen zu tun. Mit sozialen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen, mit Schicksalsschlägen, mit Krankheiten, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Zwängen. Ja, schon allein die Tatsache, dass wir Geschöpfe sind, setzt unserer Freiheit Grenzen. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Denn unsere Bestimmung, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten und unsere Lebensvoraussetzungen wurden durch unseren Schöpfer bereits festgelegt. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister. Warum hast du mich so und nicht anders gemacht? Also mir ist das öfter mal passiert, dass ich Gott gesagt habe, hättest du mich da lieber was anders gemacht. So ist es nicht ganz so günstig. Aber Gott hat andere Vorstellungen, was günstig für mich ist. Wir merken also, eine schrankenlose Freiheit kann es für Geschöpfe also überhaupt gar nicht geben. Jedes Geschöpf braucht vielmehr eine maßgeschneiderte Freiheit. Gemäß seiner Art und seiner Bestimmung. Jedes Geschöpf braucht einen speziellen und auf ihn zugeschnittenen Freiraum, wo er sich optimal entfalten kann und optimal gedeihen kann. Könnt ihr mir da folgen? Jedem also seine spezielle Freiheit. Auch uns Christen. Ich will das nochmal erläutern. Die Freiheit zum Beispiel eines Maulwurfs, ja, ist erdgebunden. Die Erde ist sein Element, sein Lebenselement, sein Lebensraum. Nur darin ist er frei. Ohne Erde könnte er nicht Maulwurf sein, könnte er nicht überleben, könnte nicht gedeihen, sich nicht entfalten, sich nicht wohlfühlen. Ohne Erde hätte er keine Existenzgrundlage. Er hätte keine Freiheit. So ist es beim Maulwurf. Die Freiheit eines Adlers ist anders als die Freiheit des Maulwurfs. Die Freiheit des Adlers ist luftgebunden. In der Erde eingebuddelt hätte ein Adler relativ wenig Freiheit. Sein Freiraum, sein Lebenselement ist eben die Luft. Nur darin ist er frei. Nur in den Lüften kann er sich artgerecht entfalten und gedeihen und entwickeln. Nur dort kann er überleben. Die Forelle sieht wieder, die Freiheit einer Forelle sieht wieder anders aus. Sie ist wassergebunden. Ihr Element ist das Wasser. Ohne Wasser hätte sie keinen angemessenen Lebensraum, keine Entfaltungsmöglichkeit, keine Freiheit. Ohne Wasser hätte sie lediglich die Freiheit eines Fisches vom Trockenen. Sie müsste sterben. Und die Freiheit des Menschen? Die Freiheit, die seiner Art entspricht, ist Gott gebunden. Unsere Freiheit als Mensch ist gebunden an die Person Gottes, an sein Wesen, an seine Majestät, an seine Größe und seine Kraft, an seine Liebe und Herrlichkeit, ist gebunden an seine Ordnungen, seine Vorgaben, an sein Wort, an seine Weisungen. Gott selbst ist unser Lebenselement. Nur in ihm, in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe sind wir wirklich lebensfähig und frei. Nur in ihm und mit ihm können wir optimal gedeihen, uns bestmöglich entfalten, uns entwickeln und uns wohlfühlen. Denn dafür sind wir geschaffen und bestimmt und berufen und konzipiert. In ihm leben wir, bewegen wir uns und existieren wir. In ihm haben wir unser Dasein. So steht es in der Apostelgeschichte 17, Vers 28. Kein Maulwurf käme auf den Gedanken, seine Freiheit im Wasser zu suchen. Keine Forelle würde ihre Freiheit auf dem Trockenen vermuten. Kein Adler würde sich in die Erde verbuddeln, um freier zu sein. Es sei denn, er hätte Wahnvorstellungen und hielte sich für so etwas wie einen Mauladler oder sowas. Nur der Mensch ist so bescheuert. Nur der Mensch ist so bescheuert, seine Freiheit außerhalb seines Lebensraumes und Lebenselementes zu suchen. Das geschah bereits im Paradies. Als Adam und Eva versuchten, ihr Leben ohne Gott in die eigene Hand zu nehmen. Sie wollten selber sein wie Gott. Das hat sich bis heute nicht geändert. Seit dem Sündenfall sind wir also Menschen ohne Gott. Ohne Freiheit. Sind wir gottlos, losgelöst von Gott und das schon von Geburt an, denn Gottlose haben natürlich nur gottlose Nachkommen, sagt die Bibel. Hier 14, Vers 4. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Nein. Wir werden also als Gottlose geboren. Und keiner kann aus eigener Kraft aus seiner Haut heraus. Er vermag es auch nicht, so steht es in Römer 8, Vers 7. Er vermag es nicht. Also eine hoffnungslose Lage. Aber Gott fand eine Möglichkeit. Weil die Freiheit für uns unerreichbar geworden ist, sandte Gott die Freiheit zu uns. In der Gestalt von Jesus Christus. Jesus nahm unsere Unfreiheit einschließlich der Todesfolge auf sich, befreite uns so von der Gottlosigkeit und ermöglichte uns dadurch wieder neu den Zugang zu Gott, zu unserem Lebenselement, zu unserer Freiheit. Und darum spricht die Bibel nicht nur, dass wir zur Freiheit berufen sind, sondern sie spricht in Galater 5, Vers 1 auch davon, dass Jesus uns zur Freiheit befreit hat. Er hat uns wieder neu zu unserer ureigensten Freiheit befreit. Trotzdem habe ich nicht alles so begriffen. Trotz Befreiung, obwohl uns Christus zur Freiheit befreit hat, befinden wir uns trotzdem immer noch im feindlichen, falschen Element. Mitten im Machtbereich des Teufels, der Gottlosigkeit und des Todes. Mitten in der unfreien Welt voller Anfechtungen, Ungerechtigkeiten, Versuchungen, Unfreiheiten, Krankheiten und Nöte. Erst im Himmel endet alles Leid. Denn wir sind auf Hoffnung errettet. Das passt mir eigentlich nicht so. Ich hätte gerne schon heute den Himmel auf Erden. Ja, offensichtlich mutet uns Gott trotz Befreiung noch eine Wegstrecke durch diese unfreie, beengende Welt zu. Warum nur? Und darum hat Jesus so gebeten, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst und schützt vor dem Bösen in dieser Welt. Da hatte ich lange dran zu knapsen. Wenn wir befreit sind, warum wir so wenig Freiheit fühlen und so viel Unfreiheit um uns herum ist, die uns einengt. Ich habe da einen Vergleich gefunden, der steht nicht in der Bibel. Er war mir ganz persönlich so eine Hilfe. Vielleicht könnt ihr es auch nachvollziehen. Mir half da der Vergleich mit einem Höhlentaucher. Könnt ihr euch was drunter vorstellen? Der sich in der dunklen Unterwelt hoffnungslos verirrt hat. Er bekommt kaum noch Luft und ist vor Kälte und Sauerstoffmangel schon ganz benommen, entkräftet und völlig orientierungslos. Aus eigener Kraft gibt es keine Rettung. Könnt ihr euch einen solchen Höhlentaucher vorstellen? Geistlich gesehen, spürte ich, sind wir eigentlich in der gleichen Situation. Der in Not geratene Taucher kann nun nicht mehr selbst zurück in sein Lebenselement. Sein Lebenselement muss also zu ihm kommen. Wie geschieht das? Durch einen Rettungstaucher. Unser Rettungstaucher ist Jesus Christus. Auf das Bild mal. Als erstes wird der Halbtote an die Sauerstoffflasche angeschlossen. Für uns ist das der Heilige Geist. Als Erstlingsgabe unserer Rettung. Jetzt ist der Taucher gerettet, weil er an seinem Lebenselement angeschlossen ist. Er muss sich nur noch seinem Retter anvertrauen und ihm folgen, bis er das gefährliche Höhlensystem mit Hilfe des Retters überwunden hat und an Land auf dem Trockenen angekommen ist. Auch wir müssen mit unserem Retter noch eine irdische Wegstrecke zurücklegen, nachdem auch wir an unser Lebenselement angeschlossen sind, durch den Heiligen Geist, bis wir im Himmel angekommen sind. Dazu ist es erforderlich, dass wir uns unserem Retter vorbehaltlos anvertrauen. Das nennt die Bibel Glauben. Unserem Retter anvertrauen. Ihm zu folgen durch diese noch schwierige Welt. Warum holt uns Gott aber nicht gleich in den Himmel? Wäre doch viel schöner für uns. Wozu diese Wegstrecke des Glaubens durch diese leidvolle Welt? Warum nur das? Könnten wir doch einfacher haben. Warum werden wir nicht gleich in den Himmel entrückt? Ich habe zwei Gründe gefunden. Erstens, weil Jesus uns, dich und mich, zu Rettungstauchern an seiner Stadt bestimmt hat, um auch den anderen Verirrten den Weg in die Freiheit zu zeigen. Gott hat uns zu Botschaftern an Christi Stadt gemacht, in diesem Bild, weil wir Rettungstaucher geworden sind. So lange sind wir aber noch im Wasser. Logo. Wenn wir im Trockenen wären, könnten wir nicht Rettungstaucher sein. Wenn wir im Himmel wären, könnten wir hier auf der Erde keinem Menschen mehr begegnen und ihm die Rettungsbotschaft bringen. Fand ich logisch. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, weil Gott nur Freiwillige errettet, die sich ihm freiwillig anvertrauen. Es ist ja keine Zwangserrettung. Dass wir uns ihm anvertrauen, seiner Führung, seinem Schutz, seiner Versorgung, seinen Anordnungen, seinem Wort, seinem Geist, etc., etc. Das können wir nur unter Beweis stellen. Ja, wie macht man das? Das können wir nur unter Beweis stellen, indem wir genau das tun, nämlich uns ihm praktisch im Alltag anzuvertrauen. Im Glauben. Das ist Glauben. Auf diesem Weg zum Himmel. Wir müssen nur lernen, in dieser neu gewonnenen Freiheit, zu der wir neu befreit worden sind, zu leben. Wir müssen lernen, uns dieser Freiheit anzuvertrauen und uns auf sie einzulassen. Und da gibt es drei Hauptelemente, die will ich euch noch sagen. Die Hauptelemente dieser Freiheit, die wir in Christus haben, in Gott, sind Gottes Geist, sind Gottes Wort und Gottes Gemeinde, der Leib Jesu. Viele denken, oh, wenn ich frei bin, bin ich frei vom Geist Gottes, dann darf mein Geist machen, was er will. Ich bin frei vom Wort Gottes, ich bin ja schließlich gerettet. Oder ich bin frei von der Gemeinde, ich gehe meine eigenen Wege. Gemeinde belastet mich nur. Es gibt so Leute, klar, hier wahrscheinlich nicht. Aber es gibt es. Wie aber sieht Freiheit aus? Zuerst nenne ich mal frei durch Gottes Geist. Also nicht frei von Gottes Geist, sondern frei durch Gottes Geist. Unsere Freiheit besteht zunächst und vor allem aus dem Heiligen Geist. Das ist Element unserer Freiheit. Ohne ihn wären wir nicht frei. Wie aber sieht die Freiheit im Geist Gottes denn aus? Ich kann euch nur sagen, wie ich das so erlebt habe. Am Anfang stand bei mir der feste Entschluss. Es hat lang gedauert. Früher in einer Gemeinde, die sehr eng war und alles, was mit Heiligem Geist zu tun hatte, war irgendwie verdächtig. Ja, heute gibt es das wohl nicht mehr, aber damals war das schlimm. Das war alles verdächtig und im besten Fall war es Schwärmerei. Aber real konnte keiner was damit anfangen. Und das hat darum lange gedauert bei mir, bis ich diesen Entschluss gefasst hatte. So, der stand am Anfang. Der Entschluss, mich auf den Heiligen Geist einzulassen. Und zwar zu seinen Bedingungen. Egal, was da auf mich zukommt. Es hat lang gedauert. Ich hatte früher immer das Gefühl, wenn ich das tue, dann laufe ich in ein offenes Messer. Wer weiß, was Gott mir da zumutet und was da kommt. Schlimm. Ich war aber bereit, mich vom Geist erfüllen und durchdringen zu lassen. Egal, wie das aussehen mag. Ich war bereit, ihm zu gestatten, mit mir und durch mich zu tun, was er wollte. Ich war bereit, auf ihn zu achten, mich von ihm in die Schule nehmen zu lassen, mich nach ihm zu richten. Ich war bereit, mich von ihm verändern zu lassen und das anzunehmen, was er mir schenkt, auch an Geistesgaben. Ach, was war das damals schlimm. Diese Bereitschaft war für mich der Schlüssel. Ich wollte mich vom Geist Gottes verändern lassen, hinein in Jesu Liebe. Können wir mit unserem Geist nicht. Hinein in Jesu Freude, Geduld und Lauterkeit und Freundlichkeit, Güte, Treue, Wahrheit, Gerechtigkeit. Einfach hinein in das Wesen Jesu. Egal, was da auf mich zukommt, ich war bereit. Ich sag euch, das hat Jahrzehnte gebraucht. So eine Hemmschwelle hatte ich. Zum Glück gibt es diese heute nicht mehr so ausgeprägt. Auf meine Bereitschaft reagierte der Heilige Geist dann prompt. Er tat das. Kann ich jetzt nicht so ausführen. Aber er tat das mit einem besonders intensiven Bußgeschehen. Ich hatte plötzlich Sündenerkenntnisse. Ich zerbrach unter meinem bisherigen Leben. Er tat das auch mit Manifestationen von Geistesgaben. Ja, das habe ich auch erlebt. Ich habe Wunderheilungen erlebt. Ich habe Sprachengebet erlebt. Ich habe Weissagung erlebt. Ich habe eine ausgeprägte Erfahrung der Gegenwart und Präsenz und der Realität Gottes gehabt, verbunden mit übernatürlicher Freude und außergewöhnlicher Glaubensgewissheit. Ich sage euch, das war ein geistliches Naturereignis. Aber ich lebe nicht jeden Tag in solchen Naturereignissen. Aber von da an begann bei mir ein Leben in der Freiheit des Geistes. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich Christ war. Es begann ein Leben unter seiner Führung, in seiner Kraft und auch mit seinen Gaben. Der Geist lehrte mich vor allem, das ist mir so aufgefallen, das war so prägnant, er tut noch viel mehr, vor allem was wichtig und was unwichtig ist. Das können wir nicht selber, das kann nur der Geist Gottes wirken. Mir wurden plötzlich mehr und mehr Dinge wichtig, die mir vorher nicht wichtig waren. Und Dinge wurden mir unwichtig, die mir vorher wichtig waren. Ich lernte, dass das, was mir nun nicht mehr wichtig war, mich auch nicht mehr ängstigen konnte, mich nicht mehr beunruhigen konnte, mich nicht mehr quälen konnte, mich nicht mehr unfrei machen konnte. Es konnte mir keine Sorgen mehr bereiten. Konnte mich nicht mehr aus der Bahn werfen. Er war nicht wichtig genug. Was mir nicht wichtig ist, kann mich nicht aus der Bahn werfen. Logo. Das, was mir aber nun wichtig geworden war, lernte ich in der Kraft des Geistes zu meistern. Darin zu leben. Ich lernte die Welt zu überwinden und dem Teufel zu widerstehen. Ich lernte mich vom Geist leiten zu lassen. Und ich sag euch, das macht kolossal frei. Zugegeben, ich bin noch immer in der Lernphase. Ich weiß nicht, ob man da jemals wieder rauskommt. Aber genau so geht Freiheit. So können wir unserer Bestimmung gemäß bestmöglich gedeihen, uns entfalten und uns entwickeln. Das ist Freiheit. Die zweite Säule, frei durch das Wort Gottes. Nicht frei vom Wort Gottes, frei durch das Wort Gottes. Ein ebenso wichtiger Teil unserer Freiheit ist das Wort Gottes. Das verstehen die meisten Christen am besten. Trotzdem, in diesem Punkt gibt es einige Irritationen. Ich habe also da Leute kennengelernt. Ja, wir hatten auch den Geist Gottes kennengelernt. Dann kamen Leute in den Hauskreis. Und dann haben wir Gottes Wort studiert. Und die waren ganz enttäuscht und haben gesagt, wie? Ich denke, der Geist Gottes leitet euch. Warum musst du denn dann noch in Gottes Wort studieren? Ich glaube, ich habe ein sehr dummes Gesicht gemacht. Aber ich habe auch andere Menschen kennengelernt, die sagen, das Wort alleine, den Geist brauchen wir nicht. Stimmt auch nicht. Der Geist schließt uns die Buchstaben auf. Denn Buchstaben töten, der Geist aber macht lebendig. Merkt ihr, wir brauchen beides. Oberflächlich gesehen scheinen die auch recht zu haben, scheint das schriftliche Wort Gottes vom Geist Gottes abgelöst worden zu sein. Steht doch im Römerbrief, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Haben die Leute recht? Brauchen wir das Wort nicht mehr? Ich sage euch, Gottes Wort ist dadurch, dass wir den Geist Gottes haben, noch lange nicht ungültig geworden. Gottes Wort bleibt ewig gültig. Und das sagt die Bibel selbst. Wir müssen es aber nicht mehr lückenlos erfüllen, um nicht sterben zu müssen. Das hat Jesus für uns getan. Wir waren dazu ja nicht in der Lage. Aber von diesem Gesetzeszwang sind wir tatsächlich frei geworden. Und darum sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein. Ich bin vielmehr gekommen, es zu erfüllen für euch. Ihr konntet es ja nicht. Nach wie vor, das sollten wir wissen, bleibt Gottes Wort unsere Richtschnur und unser Maßstab. Römer 2, Vers 20. Nach wie vor bleibt Gottes Wort unseres Fußes Leuchte. Nach wie vor bleibt Gottes Wort Saat, die in uns aufgehen will. Bleibt unsere geistliche Speise, bleibt Gottes Kraft, bleibt das Wort, das erfreut und klug macht, bleibt das Wort, das nützlich ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, das belebt und Kraft und Trost und Hoffnung und Rettung schenkt. Das Wort Gottes und der Geist Gottes widersprechen sich niemals. Sie konkurrieren auch nicht miteinander. Sie stehen beide für die gleiche Ordnung, für die gleiche Wahrheit und den gleichen Willen Gottes. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, Geist und Wort einander, gegeneinander auszuspielen. Gott hat uns beides gegeben, weil wir beides brauchen. Ich will es nochmal erklären. Das Töten zum Beispiel von Menschen regelt die Bibel nun, nachdem wir im Geist leben, nicht mehr per Gesetz. Trotzdem ist das Töten von Menschen nicht in unser Belieben gestellt, ist nicht aufgelöst. Versteht ihr? Die Bibel bleibt auch darin Richtschnur und Maßstab für uns. Auch so regelt die Bibel zum Beispiel die finanzielle Versorgung der Gemeinde. Ich rede hier von diesem bewährten Zehnten, den so viele auf die Barrikaden bringt. Zwar nicht mehr per Gesetz, nein, tut sie nicht. Sie bleibt aber nach wie vor auch in dieser Angelegenheit Richtschnur und Maßstab, an dem wir uns zu orientieren haben. Das bleibt. Gerade für geisterfüllte Menschen. Ja, so geht Freiheit. So können wir unserer Bestimmung gemäß bestmöglich gedeihen, uns entfalten und uns entwickeln. Und jetzt komme ich zum Letzten. Ich weiß, es ist schon spät hier. Frei sein durch den Leib Jesu. Ich kenne viele Christen, die sagen, in der Gemeinde engt das mein geistliches Leben nur ein. Da wollen so viele mitreden. Ich löse mich und gehe mal dahin und gehe mal dorthin und ich will frei sein von dieser Gruppe, die da immer mitmischen will. Ja, es gibt auch heute noch solche Menschen. Aber unsere Freiheit macht uns nicht frei von der Gemeinde, vom Leib Jesu, sondern macht uns frei durch die Gemeinde, durch den Leib Jesu. Der dritte Bestandteil unserer Freiheit ist also der Leib Jesu. Wir sind als ganzer Leib zusammengefügt, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft. So steht es in Epheser 4, Vers 16. Das ist die Freiheit gegenseitiger Wertschätzung und Ehrerbietung, gegenseitiger Ergänzung, gegenseitiger Hilfe, gegenseitiger Ermutigung, gegenseitiger Auferbauung, gegenseitiger auch Korrektur und gegenseitiger Unterstützung. Wie bei unserem körperlichen Leib ist das auch im geistlichen Leib. Wie also bei unserem körperlichen Leib hat auch im Leib Jesu jedes Organ und jedes Glied seine spezifische sinnvolle Aufgabe. Jeder von euch hat eine ganz besondere sinnvolle Aufgabe im Leibe Jesu, sowie seinen ganz speziellen Platz und funktioniert nur im Verbund mit allen anderen Körperteilen. Das gilt sowohl für den globalen Leib Jesu als auch für den geistlichen Zellverband einer Ortsgemeinde. Diese Freiheit funktioniert nur im Verband. Wenn ich meinen Arm abhacke und schicke ihn auf Wanderschaft, dann ist er nicht freier. Und der Leib auch nicht. Kein Körperorgan käme auch auf den Gedanken, unabhängig vom Leib wäre er freier. Nur Christen sind manchmal so bescheuert. Kein Organ versucht, ein anderes Organ sein zu wollen, als es ist. Wo kämen wir auch hin, wenn die Nase anfinge zu laufen und die Füße anfingen zu riechen? Christen sind trotzdem manchmal so. Organe im Körper akzeptieren auch den Platz, der für sie bestimmt ist. Christen weniger. Auch käme ein Organ niemals auf den Gedanken, es sei überflüssig oder ungeeignet. Nur Christen haben manchmal so irrige Gedanken. Könnt ihr euch an dem einen und anderen Platz wiedererkennen? So Gedanken kommen hoch. Aber auch kein körperliches Organ käme auf den Gedanken, auf Kosten des der anderen Organe zu leben. Ein Bein lässt zum Beispiel nicht das andere Bein für sich laufen, um selber frei zu sein für was anderes. Das funktioniert nicht. Freiheit auf Kosten anderer gibt es nur bei Menschen. Auch wir sollten lernen, Sinn und Wert des Leibes Jesu neu zu erkennen und wertzuschätzen und unseren Platz darin einzunehmen, so wie Gott uns hineingestellt hat. Denn nur so geht Freiheit. Nur so können wir unserer Bestimmung gemäß bestmöglich gedeihen, uns frei und optimal entfalten und entwickeln und unseren Auftrag als Rettungstaucher erfüllen. Nur so. Merkt ihr, je mehr wir uns auf Gott, auf seinen Geist, auf sein Wort, seine Gemeinschaft, auf seine Gemeinde wirklich einlassen, umso mehr wachsen wir in unsere Freiheit hinein, zu der wir berufen sind. Hinein in unser Lebenselement. Nur in unserem Lebenselement, der Nähe Gottes, können wir frei sein. Alles andere ist Unfreiheit. Es bleibt mir nur die Frage an euch: Wer ist bereit, sich dieser konkreten Freiheit neu anzuvertrauen, sich neu damit einzulassen? Das kann nur jeder für sich beantworten. Ich kann euch nur aufrufen, kommt jeden Tag neu hinein in euer Lebenselement. Nur dann könnt ihr gedeihen, als Einzelne und als Gemeinde. Nur in unserem Lebenselement, in der Nähe Gottes. Und ihr habt es ja schon gesagt, das Gebet ist eines der wichtigsten Instrumente, die Nähe Gottes zu suchen und hinein zu gehen in dieses Lebenselement der Nähe Gottes. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Amen.